Windräder und Walen, die passen nicht so ganz gut zusammen. Ein Albtraum in Gelb und wir berichten vom Krieg im Kleingarten.
Hämmerhärten.
Und damit herzlich willkommen bei Hämmerhärten, dem Podcast der Härtener Allgemein. Heute mit meinen Kollegen Jonas Alder.
Hallo.
Joachim Schmidt.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir haben erstmal einen kleinen Nachtrag zum letzten Mal. Wir haben ja letztes Mal über unsere, ich nenne es jetzt mal Verkehrswende-Challenge gesprochen. Wir haben ja getestet, wie wir mit Auto, Bus und mit dem E-Bike von der Härtener Innenstadt nach Recklinghausen gelangen, was am bequemsten ist, was am schnellsten ist. Und da gab es ein bisschen Kritik im Nachhinein noch. Da wollte ich ganz kurz drauf eingehen, weil die war durchaus berechtigt. Zum einen erstmal, da sagte einer, ja, der mit dem Fahrrad, also ich war das in dem Fall, der durfte ja direkt durchstarten, ist doch klar, dass der als erster da war. Warum mussten die anderen erst so weit laufen? Wir wollten halt jetzt kein Wettrennen zwischen den Vehikeln machen, sonst hätten wir das Auto neben dem Bus platzieren müssen, das Fahrrad auch und dann alle zur gleichen Zeit los. Darum ging es aber nicht, wir wollten wirklich unter realistischen Bedingungen das machen und das bedeutet nun mal, die Bushaltestelle hat nicht jeder vor seiner Haustür, das Auto kann auch nicht jeder direkt im Haus parken, je nachdem, ne? Nicht jeder hat einen Stellplatz, ist ja gerade in Härten auch so ein Thema, dass man da durchaus dann mal 2-3 Minuten bis zu seinem Auto laufen muss, nur das Fahrrad, das hat man in der Regel halt zu Hause direkt und ja, deshalb haben wir diesen Modus gewählt, um das Ganze ein bisschen realistischer zu machen. Der andere Punkt war auch noch, warum nehmt ihr diese Strecke? Kaiserstraße ist ja nur geradeaus, da passiert da nicht viel. Wir werden uns auch andere Strecken noch über kurz oder lang ansehen. Nicht nur, was jetzt diese drei Verkehrsmittel angeht, sondern da steht ja in den nächsten Monaten und Jahren in Härten noch genug bevor, was da alles so an Verkehrsbesonderheiten, nennen wir es mal, entstehen wird. Und da werden wir das natürlich auch nochmal unter die Lupe nehmen. Und der dritte Punkt, das war auch eine sehr gute Anregung. Was ist denn mit Menschen, die auf eine Gehhilfe oder sogar auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Für die ist das auch nicht so einfach, ja. Hatten wir vorher auch schon auf dem Plan, wäre aber jetzt bei dem Thema ein bisschen untergegangen. Dann wäre das nur so ein Bruchteil von vielen gewesen. Deshalb werden wir da auch nochmal bei Zeiten gesondert drauf eingehen. Zumal wir in der Vergangenheit ja schon öfters auch über diese Thematik berichtet haben, wie es ist, gerade für Rollstuhlfahrer, für ältere Menschen mit dem Bus sich fortzubewegen oder auch mit Fahrrad und zu Fuß bei Leuten, die es noch können. Und haben da über die Probleme gesprochen, werden wir aber natürlich in Zukunft auch nochmal aufgreifen. Das wollte ich nur nochmal ganz kurz vorwegschieben, weil das haben wir, glaube ich, letztes Mal nicht so gut erklärt, da haben wir uns mehr so auf uns selbst bezogen. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, das hatten wir in einer der allerersten Folgen, ich glaube die allererste war es sogar, da haben wir nämlich über das Windrad gesprochen, das mögliche Windrad, das auf der Halde Hohe Wart entstehen könnte und Hintergrund sind die gesetzlichen Vorgaben, die sich da geändert haben, dass man im Grunde genommen Windräder überall bauen muss, wo es möglich ist, um es jetzt mal ganz überspitzt darzustellen und das würde auch bedeuten, dass die Halde Hohe Wart betroffen wäre und da ein, wie hoch war es, 120 Meter oder so?
Oh nee, mehr.
Also noch mehr, ja.
Es gibt tatsächlich keine Höhenbegrenzungen in diesen Plänen und man kann eigentlich nur sagen, das, was aktuell gebaut wird, ist über 200 Meter.
Über 200 sogar,
ist so Stand der Technik einfach. Und die Planungsbehörde schreibt nichts vor. Die sagt, weder wird zu niedrig, noch wird zu hoch. Aber im Zweifel werden die immer größer.
Okay, dann muss man sich mal vergegenwärtigen. Die Halde ist so circa 150 Meter über normal Null. Und dann kämen die 200 Meter plus noch oben drauf. Yep. Das ist halt der große Kritikpunkt. Auch vor dem Hintergrund natürlich, dass die Halde Hohe Wart zu einem Touristenmagneten ausgebaut worden ist. Und das natürlich das Ganze torpedieren könnte.
Und das hübsche Observatorium, ne, mit diesen schönen Bögen, das ist nur 45 Meter hoch und wäre direkt neben dem Windrad dann plötzlich so ein Zwerg.
Und wäre wahrscheinlich auch nicht mehr so benutzbar. Ne? Also wenn es dann irgendwann mal saniert ist und begehbar ist, ich sag mal diese, da soll man ja Sternbilder, Konstellationen und sowas alles erkennen können mit Hilfe dieser Bögen. Und das wäre dann ja hinfällig zum Teil, weil der Horizont ja dann versperrt wäre von einem riesigen Windrad.
Es würde zumindest stören.
Ja, ich meine, das ist dann auch noch so ein Aspekt, glaube ich, dass ich glaube, der Künstler ist da auch nicht so ganz begeistert von. Ne?
Natürlich,
ja, das Ganze.
Im Gegenteil.
Ja, also da wird es noch ziemlich viel Streit geben, aber gestritten hat man sich jetzt erstmal nicht, weil man sich gesagt hat, oh, da ist jetzt im September so ein Tag, der ist wichtiger als alles andere irgendwie. Erzähl mal, jetzt gab es ja beim RVR eine Entscheidung, sich nicht zu entscheiden, oder?
Ja, genau. Ist eigentlich nicht wirklich eine Entscheidung, sondern die Planungsbehörde schafft es einfach nicht rechtzeitig fertig zu werden. Es gab so viel Anregungen, heißt das offiziell, zu den Plänen, Windräder zu bauen im Ruhrgebiet, dass die Behörde nicht nachkommt, die alle sozusagen einzusortieren, zu bewerten und dem Parlament aufzuschreiben, musst du ablehnen, musst du ablehnen, musst du ablehnen.
Also dieses, wir wollen so viele wie möglich, das überlastet die jetzt?
Eigentlich schon, ja.
Okay.
Und das heißt jetzt, und da kommt dann die Wahl ins Spiel, die wollten es eigentlich in diesem Sommer vom Tisch haben, das Thema. Also alle 113 Standorte genehmigt kriegen. Im Ruhrgebiet sind es 113 und davon ist Herten einer. Und jetzt ist das so, da sie jetzt nicht fertig werden, geht das Parlament danach in die Sommerpause. Es ist ja das RVR-Parlament, ein gewähltes Parlament, das weiß auch gar nicht so jeder. Das steht im September auch zur Wahl, also wir können Bürgermeister wählen, einen Stadtrat und das RVR-Parlament.
Das heißt, wer eine Meinung zum Windrad hat, kann sie da in Form eines Wahlzettels äußern.
Ja, man kann ganz eindeutig für oder gegen Windräder stimmen. Ja. Man weiß ja, jeder weiß, welche Parteien man dafür ankreuzen muss. Also im Fall von Herthener Windrad ist die SPD und die CDU zusammen im RVR dagegen aufgetreten. Die Grünen sind natürlich dafür, der Planungsbehördenchef ist ein Grüner.
Ja gut, die Grünen haben auch keine andere Chance, glaube ich, oder? Sonst würden sie ja was ganz anderes erzählen als das, was die letzten Jahre rauskam.
Ja, so kann man es wahrscheinlich sagen. Und dann ist das halt so, dadurch, dass die Wahl dazwischen kommt, verschiebt sich das ganze Prozedere bis mindestens Ende des Jahres. Also dann kommt nach der Wahl eine konstituierende Sitzung. Vorher macht man ja gar nichts. In der Sitzung wird erstmal festgelegt, wer macht überhaupt was, wer sitzt in welchem Ausschuss und so weiter und so weiter. Bis dahin wird die Planungsbehörde wahrscheinlich ihren ganzen Papierkrieg fertig haben, aber das Parlament ist noch gar nicht handlungsfähig. Das heißt, wir haben wahrscheinlich Dezember, bis dieser ganze rechtliche Rahmen überhaupt entschieden werden kann vom Parlament. Und es kann auch noch sein, dass das Parlament einen der 113 Standorte, vielleicht ja Herten, ablehnt.
Also in dem Fall, komplett an die Stadt? Komplett Herten als Standort ablehnen? Oder,
naja,
oder
in Herten gibt es nur den einen.
Okay.
Also es geht konkret, in diesem Planungsentwurf stehen 113 Standorte. Mhm. Wenn das Parlament zustimmt, darf überall da ein Windrad gebaut werden. Da kann man auch nicht mehr gegen klagen oder irgendwie sowas. Also kann man versuchen, aber wird man scheitern. Wo war ich stehen geblieben? Wenn der Standort in Herten zum Beispiel gestrichen würde von dieser Liste, muss die Planungsbehörde ihren ganzen Plan nochmal wieder öffentlich auslegen, nochmal wieder Kritik und Anregungen einholen und so weiter. Das heißt, da gehen nochmal ein paar Monate ins Land, sodass es gut sein kann, dass der ganze Kram erst vielleicht im April nächsten Jahres, also in einem Jahr ungefähr, entschieden werden kann.
Gut, und bis dahin soll ja zumindest schon mal ein bisschen mehr Klarheit herrschen, was das Horizont-Observatorium auch angeht. Ne?
Genau.
Das soll ja innerhalb dieses Jahres die Planungsphase und sowas sollte ja abgeschlossen werden. Ne?
Da wird im Juni schon, am 13. Juni schon beschlossen oder zumindest beraten, aber dann weiß man, wohin der Hase läuft, beschlossen, wie das Ding saniert wird.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich meine, dass es saniert wird, ist ja schon mal eine wichtige Entscheidung gewesen letztes Jahr, aber jetzt kommen die ganzen Modalitäten. Das ist natürlich immer das Schwierige.
Das wird wahrscheinlich spektakulär aussehen.
Wenn es dann mal richtig anfängt, ja, wenn die da zugange sind. Herner-allgemeine.de, HA-App, muss man ja dabei sagen. Wir werden garantiert vor Ort sein, wenn es losgeht. Ja, das wird auf jeden Fall eine große Nummer und dann... ich denke auch mal, das wird auch so ein bisschen die Entscheidung auch nochmal beeinflussen, wenn die Halde Hohewart wieder nochmal mehr in den Fokus rückt und man dann ja auch Tatsachen schafft einfach.
Ja, also die also
hoffen was zumindest.
Der RVR habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, auch so dargestellt, der hat im Grunde zwei Köpfe, also ja. Das ist wie so ein zweiköpfiges Monster. der eine Kopf ist der die Halde besitzt und den Tourismus managt. Und das Horizont-Observatorium toll findet. Der andere Teil ist der Planungsrecht vom Bund in so einem Behördenzug übers Land, über den RVR eben umsetzt. Und der sagt, wir brauchen Windräder überall. Also sagen wir mal, möglichst viele. Und der sagt, die Halde ist toll für Windenergie. Die widersprechen sich, die beiden. Und der RVR als Haldenbesitzer hat schon gesagt, selbst wenn wir da bauen dürfen, als Grundeigentümer wollen wir da nicht bauen, weil eben das, wie du gesagt hast, das Observatorium saniert wird.
Ja,
also schauen wir mal. Das wird sich alles im Lauf der, leider muss man sagen, im Lauf des nächsten Jahres erst so richtig sortiert haben. Und manche Prozesse dauern leider lange.
Ja, gerade in solchen Institutionen, dann wie dem RVR, das ist nicht ohne. Aber wie gesagt, wer da eine sehr klare Meinung zu hat, das RVR-Parlament lässt sich wählen im kommenden September bei den Kommunalwahlen. Also da mal genau gucken, was man alles so an Wahlzetteln da so ausgehändigt bekommt und dann genauer hinschauen, welche Partei da für einen selbst ja die beste Lösung bietet.
Ja, viele haben ja nur die Stadt eben im Blick. Ne? Es ist natürlich auch zugespitzt auf, wer wird Bürgermeister.
Ja, klar.
Aber man wählt eben auch dieses Parlament, was eigentlich ziemlich viele wichtige Dinge beschließt.
Ja, das darf man nicht vergessen. Wir meckern ja hier auch im Podcast, genauso wie alle anderen, auch immer gerne über die Stadt und was die so macht. Aber bei vielen Sachen kann die Stadt auch gar nicht so viel machen, weil dann wieder die Kreisbehörde oder der RVR oder wer auch immer damit drinsteckt. Straßen-NRW ist ja auch so ein Kandidat, den wir immer wieder nennen. Ne? Von wegen, kann die Stadt Herten nicht mal gegen die Schlaglöcher was machen, wenn denen die Straße nicht gehört? Nee, können sie nicht. Dann ist eine andere Behörde zuständig. Ja, und hier kann man aber tatsächlich was ändern, weil zum Beispiel Straßen-NRW, die Leute kann man nicht wählen, aber man kann das RVR-Parlament wählen. Also von daher können wir die Zukunft der Halde so ein bisschen selber mitbestimmen zumindest.
Jo.
Gut, machen wir einmal kurz unseren Werbeblock. Alle Themen, über die wir hier sprechen, die findet ihr natürlich bei uns auch auf der Internetseite. Hertena-allgemeine.de ist die Adresse. HA-Plus-App heißt unsere App, die ihr für iOS und Android findet. Und da könnt ihr einfach mal reinschauen. Da gibt es nicht nur diesen Podcast, sondern auch andere. Es gibt jede Menge aktuelle Berichterstattung, Livestreams, Videos. Wir sind sogar auf den Fußballplätzen hier im Kreis jedes Wochenende unterwegs und streamen live. Also von daher ist es alles Mögliche vorhanden. Einfach mal reinschauen. Wenn ihr in die Shownotes guckt, da gibt es einen Link. 4 Wochen für 1 Euro. Einfach mal zum Testen und vielleicht ist das ja was für euch. Dann haben wir noch weiterhin den Hinweis von unserer Logistik. Die hat die Aktion Taschengeldjäger. Das richtet sich an Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die mit dem Verteilen von Prospekten und Zeitungen sich so ein bisschen Geld dazu verdienen wollen, für die Gebiete Marl und Herten, und da einfach mal unter taschengeldjäger.de nachschauen, Jäger mit AE. Und dann haben wir noch einen dritten Hinweis, diesmal aus unserer Werbeabteilung. Und zwar suchen wir Telesales Manager für unseren Standort in Marl. Da geht es um den Verkauf von Digital- und Printprodukten, von Werbeprodukten an unsere Kunden. Und das Ganze läuft so unter dem Motto Explore Your Sales Talents, haben die Kollegen mir geschrieben. Was letzten Endes bedeutet, jeder kann da seine Möglichkeiten ausschöpfen und wird dabei natürlich auch unterstützt von den Kollegen. Alle Details dazu findet ihr unter exploreyourtalents.de/jobs. Das packen wir auch noch in die Shownotes rein. Da gibt es auch einen direkten Link sogar, wenn ihr euch bewerben wollt. Also wenn ihr Telesales Manager werden wollt oder einen Job dafür sucht, dann seid ihr vielleicht bei uns richtig. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Gerade zum Einstieg habe ich ja schon gesagt, ein Albtraum in Gelb. Wenn man im Moment draußen sich so bewegt, oder es reicht schon, durch die Fensterscheiben zu gucken, wenn sie jetzt nicht gerade vor einer halben Stunde geputzt worden sind. Draußen unglaublich viele Pollen, die überall drauf liegen. Es ist sandig und trocken. Und Jonas, du bist da im Thema. Du hast dich ein bisschen mal schlau gemacht. Wie ist es denn? Wie steht es ums Wetter, ums Klima vor allem im Moment?
Ja, ich glaube, das merkt natürlich jeder, dass es im Moment sehr warm ist. Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, vor ein paar Tagen in der Innenstadt, da ist ja dieser große Kreisverkehr, da wo auch die Herthener Höfe sind, und da ist kurz vor dem Blumenmarkt der ZBH vorbeigefahren und hat den ein bisschen gepflegt. Das sieht allerdings so ein bisschen aus, als wäre da der Friseurgärtner einmal drüber gegangen. das war jetzt natürlich was, kurz vor dem Blumenmarkt sieht der Kreisverkehr natürlich nicht so ganz so ansehnlich aus. Natürlich an einem Tag, wo irgendwie Herten sich von der besten Seite präsentieren will, oder möchte, ist da so ein unansehnlicher Fleck. Aber ich glaube, da kann die Stadt Herten jetzt natürlich auch nichts für. Es ist sehr trocken im Moment. Wenn man das Gras mäht, dann sieht es entsprechend gelb aus. Und es hat ja genug Blumenblüten dann in der Innenstadt gegeben.
Aber das hat man in den letzten Monaten ja auch schon gesehen, dass die städtischen Mitarbeiter, es gibt ja extra so ein Mobil zur Bewässerung der Bäume, also die fahren dann quasi mit so einem Tankwagen durch die Gegend und bewässern die Bäume und Pflanzen. Wenn man das schon irgendwie im Februar, März sieht und das zieht sich bis jetzt durch, das ist dann schon immer ein komisches Zeichen, ne? Also wenn es selbst im Winter so wenig geregnet hat. um die Landwirte steht es wahrscheinlich dann ähnlich schlecht, ne?
Also mit denen habe ich jetzt nicht gesprochen. Was ich gesehen hatte, die Emscher Genossenschaft hat ja so ein Infos zu Pegelständen und zum Niederschlag. Und da war wohl der April war tatsächlich überdurchschnittlich nass.
Und was man jetzt nicht meinen würde unbedingt, ne?
Ja, wohl in der zweiten Hälfte des Monats hat es wohl ganz ordentlich geregnet. Hat man vielleicht jetzt bei den Temperaturen gar nicht mehr so in Erinnerung. Und aber jetzt im Mai merkt man natürlich, dass es enorm trocken ist. Das hat bestimmt sicherlich Nachteile für die Landwirte. Andere Leute freuen sich vielleicht, zum Beispiel das Freibad im Copacabacum hat jetzt vor ein paar Tagen aufgemacht.
Genau.
Ich denke, die dürften sich darüber freuen, dass das Wetter so gut ist.
Fürs Freibad perfekt, ne?
Ja.
Und für Bauern gar nicht perfekt. Ich hatte ja mit Herrn Feldhaus, mit dem Bauern Dirk Feldhaus gesprochen und der hat, keine guten Aussichten.
Nee, das ist es ja immer. Immerhin so freut man sich immer, dass man sich keine großartigen Gedanken machen muss. Oh, regnet es heute? Nee, regnet schon seit einer Woche nicht mehr. Ich kann mit dem Fahrrad fahren, ich kann zu Fuß gehen, ich brauche mir keine Gedanken darüber machen, aber kann halt jetzt auch ins Freibad gehen. Aber auf der anderen Seite, genau, das ist dann der Punkt, so ein Landwirt, der davon lebt, dass er einen Boden hat, in dem auch was wächst, der ist dann
nicht so begeistert. Ich kann das ja als Gartenbesitzer inzwischen sehr genau
verfolgen. Genau, das verklicken wir direkt schon mal so ein bisschen mit deinem Thema auch.
Ja, also sprich, ich weiß sehr genau, wann ich gießen muss und wann nicht. Also ich habe auch ziemlich genau im Kopf, wann es geregnet hat und wann nicht. Und wir hatten tatsächlich Mitte April 3 bis 4 Tage, wo es ordentlich geschüttet hat. Aber die kamen auf einen Februar und März, wo praktisch kein Tropfen gefallen ist. Und seit diesen 3, 4 Tagen im April ist auch nichts. Also wir haben seit 4 Wochen keinen Regen in Herten. Und das ist also nah an einer Dürre. Ja. Also sprich, dieser gelbe Rasen, von dem du da sprichst, den findet man natürlich auch praktisch auf dem Acker. Und jemand, der Weizen aussät und da kommt einfach kein Tropfen Wasser dran, der hat natürlich eine Scheißernte, um es mal so zu sagen.
Ja, oder in anderen Jahren genau das Umgekehrte, wenn es dann fast wegschwemmt. Jetzt im Moment.
Wir haben leider wirklich Klimawandel. Das sieht man, wenn man Wetter sich beguckt. Immer wieder. Wir haben entweder ein Jahr, was viel zu nass ist oder viel zu trocken, aber so normal findet eigentlich kaum noch statt.
Nee. Ich meine, für einen Hobbygärtner ist das vielleicht zumindest ein bisschen vom Vorteil. Das Unkraut wächst wahrscheinlich nicht so und die Schnecken sind auch nicht so wirklich unterwegs.
Das hatte der Dirk Feldhaus mir bei einer Reportage im März war das auch genauso gesagt. Naja, Sie als Kleingärtner können mit Trockenheit ja umgehen. Ne, sprich, sie können gießen. Und gegen zu viel Regen kann man als Kleingärtner auch nichts machen, weil Wasserdrainagen legen tut man nicht.
Naja.
Das wäre es noch. Man muss, habe ich übrigens heute Morgen schon getan, 12 Gießkannen voll im Garten verteilt, weil einfach alles knackentrocken ist. Es ist halt so, als Bauer kannst du natürlich nicht deine Hektar von Land, also tausende Quadratmeter, die kannst du ja nicht gießen, dann kann man. Also kann man machen, aber das kann man nicht bezahlen.
Nee, das muss vielleicht einer machen. Wir haben ja einen Rasenfabrikanten auch sozusagen in Herten. Ich glaube, der kommt nicht drumherum, würde ich mal vermuten. Aber alle anderen, da wird es schwierig, weil selbst wenn man bewässern könnte, sind ja auch Unmengen an Wasser, die bestimmte Sachen, die auf dem Feld wachsen, auch ziehen. Darf man ja auch nicht vergessen, was da so drin steckt. Ja, ist auf jeden Fall im Moment ein Thema, was zwei Seiten hat. Kommen wir mal zu deinem Kleingarten dann, wenn wir schon da sind. Macht sich das anders noch bemerkbar, außer dass es halt einfach nur trocken ist? Hat das andere Auswirkungen noch?
Du meinst den fehlenden Regen?
Genau.
Ja, also tatsächlich, man hat keine Mücken zum Beispiel.
Stimmt, es gab noch keine.
Also ein wunderbarer Vorteil an keinem Regen ist, keine Mücken. Ich hasse Mücken, beziehungsweise Mücken lieben mich, aber da bin ich bestimmt nicht alleine, weil die natürlich irgendwo ihre Eier ablegen, wo es feucht ist. Die schlechte Nachricht ist leider, so Mückeneier, die halten Monate durch. Das heißt, sobald irgendwann mal wieder mehr Regen fällt, werden die ausgebrütet und...
Also quasi Instant-Mücken aus der Tüte.
Ja, so ungefähr. Also es muss warm und feucht sein und irgendwann wird ja schon mal wieder Regen fallen.
Ja, zumal jetzt am Wochenende Regen angesagt ist und für die kommende Woche auch.
Wird dann abends lüften schon wieder schwieriger.
Wobei die brauchen immer so ein Weilchen. Ne? Also wenn es nächste Woche regnet, würde ich jetzt sagen, in 3 Wochen ungefähr gibt es Mücken.
Ja, Fliegen sind halt mal ein bisschen schneller, habe ich den Eindruck. Aber die wird man irgendwie dann nicht los, wenn sie so lange überleben können, auch ohne Wasser. Ja, aber es ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Jetzt so abends beim Lüften oder so hat man ja sonst immer schon mal so die ersten Mücken drin gehabt. Und ja, stimmt. Also fliegen, aber keine Mücken.
Ja.
Das ist, aber ist ja sowieso, Thema Insekten könnte man auch noch stundenlang drüber reden, von wegen immer weniger Bienen und so weiter. Mhm. Das kommt ja auch noch hinzu. Das sind ja auch dann so Auswirkungen davon, dass es so trocken bleibt, wenn die halt keine Nahrung mehr finden.
Die haben auch tatsächlich ein Problem, wenn wenig Regen über Wochen fällt, ne? Weil die müssen tatsächlich ja auch trinken, wie wir. Ja. Die können morgens Tau trinken, machen die auch, aber das ist oft schwierig, weil manchmal das so trocken ist, dass auch der Taupunkt irgendwie nicht passt und an den Blättern einfach keine Tautropfen hängen.
Ja, das sind also Sachen, die vergegenwärtigt man sich gar nicht so. Ne?
Ja, weil wir sind ja meistens Stadtmenschen und da achtet man halt nicht auf sowas. Ne? Man guckt eher in den Himmel und denkt sich, oh, schönes Wetter.
Ja. Du als Polsumer Jung, sag ich mal, du bist wahrscheinlich näher an der Landwirtschaft und kriegst vielleicht noch ein bisschen was mit, aber wir als Städter wirklich, ja.
Ja, wobei die Stadt Herten hat zumindest, das fand ich richtig schön drauf geachtet bei dem Kreisverkehr, da war es so, die haben einen Blühstreifen da gelassen. Mhm. Ja, also haben die alles abgemäht, dass dann die Bienen und anderen Insekten da noch was zu essen finden.
Oh, da muss man sagen, hat Herten auch immer mal wieder schöne grüne Stellen in der Stadt. Da gibt es andere Städte, die deutlich steiniger und asphaltierter sind.
Oh ja.
Da tut Herten auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und wir haben den Schlosspark noch nebenbei, der ja auch quasi ein riesiger Stadtpark ist, wenn man so will. Kommen wir wieder in den Kleingarten. Neben der Trockenheit hast du noch andere Sachen zu bekämpfen. Ne?
Ja, genau.
Wassersachen. Du hast Mäuse und Läuse.
Richtig, also Gott sei Dank nicht ich, sondern
dein Garten.
Genau, die letzten Läuse, die waren zu der Kindergartenzeit meines Tochters, meiner Tochter, Entschuldigung, die leider auf mich übergesprungen sind, aber das ist lange her. Und nee, im Kleingarten gibt's Blattläuse. Ich wollte das einfach mal erzählen, weil ich find's wirklich witzig, wie Natur zusammenhängt, also interessant, wie Natur zusammenhängt. Ich arbeite ja ohne Chemie, also ohne Gift oder sowas. Und trotzdem gibt es natürlich Schädlinge. Schädlinge im Sinn von, die wollen das essen, was ich essen will. Kartoffelkäfer, die Blattläuse, Wühlmäuse, Schnecken und so weiter. Also es gibt etliche, wirklich etliche Viecher, die natürlich.
Ist mal halber Zoo bei dir.
Ja, ja. Ich habe jetzt nur die Hälfte erzählt. Und was muss man da machen? Man kann sich zum Teil auf das natürliche Gleichgewicht des Schreckens, würde ich mal sagen, verlassen, weil wenn Blattläuse kommen, die sind sozusagen eine gute Nahrungsquelle für Marienkäfer. Also immer wenn ein Gärtner einen Marienkäfer sieht, macht er einen kleinen Luftsprung, weil er weiß, die fressen diese ganzen kleinen anderen Viecher auf. Also ich bejubel auch die Marienkäfer. Und man sieht immer dann, erst kommen Blattläuse, dann gibt es damit Nahrung für Marienkäfer, dann werden die mehr. Was jetzt ganz interessant ist, das geht weiter. Die Kette geht wirklich, die ist unglaublich lang. Es gibt zum Beispiel Ameisen, die wiederum sind Freunde von Blattläusen und verteidigen die gegen Marienkäfer.
Okay.
Und das meinte ich mit Krieg im Kleingarten, also nicht unter den Kleingärtnern, sondern unter den Viechern. Weil die Ameisen mögen die Blattläuse, weil die von deren Ausscheidungen, ist jetzt vielleicht nicht sexy, also klingt nicht sexy, aber die sind zuckerhaltig und die Ameisen mögen das.
Ne, und halten. Ja, man darf auch nicht drüber nachdenken, was Honig im engsten Sinne eigentlich ist. Also von daher,
ganz genau.
Ich kann die Ameisen verstehen.
Ja, also sprich, die ernähren sich im Grunde von den Ausscheidungen der Blattläuse, finden das also gut, wenn möglichst viele Blattläuse im Garten sind. Und wenn dann die Marienkäfer kommen, dann gehen die Ameisen, dann ziehen die in den Krieg. Jetzt muss man dann als nicht mit Gift arbeitender Kleingärtner so ein bisschen gucken, was man da macht. Also sprich, ein Ameisennest mal irgendwo ausgraben und woanders hintragen ist eine Möglichkeit. Oder aber zusehen, wie die Natur ihren Krieg führt. Das kann man ja.
Also wusste ich gar nicht. Sowas kann man machen? Ameisenbauten einfach ausheben?
Ja, was heißt einfach? Die finden das nicht lustig. Man sollte also auf jeden Fall Handschuhe anhaben. Und man kann die ausgraben. Also die sitzen ja irgendwo in der Erde.
Ja, aber dass das so stabil ist, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Naja, das Nest geht dabei schon ein wenig, sagen wir mal, in die Brüche. Aber die passen sehr schnell darauf auf, dass sie ihre Eier wieder in Sicherheit bringen.
Oh ja.
Das sind so große, weiße Eier. Und das kann man einfach dann woanders hin verfrachten. Ich habe auch neulich ein Wespennest verfrachtet. Also ja, das muss man einfach irgendwie machen. Wenn man kein Gift will, dann muss man irgendwie gucken, dass man so manuell klarkommt.
Wie schützt du dich dann?
Ich habe einen Hoodie, ganz normal, so ein Stoffding. Das habe ich mir ein bisschen ins Gesicht gezogen, Brille auf die Nase, Handschuhe an, fertig.
Oh, das ist mutig. Würde ich nicht machen.
Die haben aber nichts getan, also es war alles gut.
Ja, aber gerade Wespen sind ja meistens ein bisschen aggressiver noch, ja, so aus meiner Erfahrung.
Die waren irgendwie nett. Ich habe denen auch nicht auf die, ich habe keine getötet. Ne, man darf auch gar nicht nestbauende Wespen töten, die sind irgendwie geschützt.
Mhm. Ja, Bienen noch umso mehr.
Ja, ich habe das Nest wirklich ganz vorsichtig verfrachtet. Übrigens zu Bauer Feldhaus, Entschuldigung. Der ist nämlich unser Nachbar. Aber dessen Maisfeld wird, glaube ich, von einem kleinen Wespennest nicht schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Ja, aber interessant, was da alles zugehört im kleinen Garten.
Wir haben auch noch Wühlmäuse reichlich. Die sind auch blöd, blöd für mich, weil sie auch wiederum das Zeug essen, was ich gerne esse. Und gegen die hilft, man muss eigentlich sagen, Gestank. Also sprich, man muss da denen so ein bisschen nachgraben und dann irgendwas da unten reinfriemeln in deren Behausungen, was denen nicht gut riecht. Das kann zum Beispiel eine alte Socke sein. Die alleine reicht nicht. Die muss ich mit Essig, Knoblauch, Lavendel mit solchen Gerüchen tränken. Das gibt dann eine Kombi, die wird uns nicht gefallen, aber die gefällt Wühlmäusen erst recht nicht.
Okay, wenn sie keine Feinschmecker sind, dann...
Ganz genau, dann sind sie weg. Und die ergreifen dann vor dem Geruch tatsächlich die Flucht. Und irgendwann ist man so eine Wühlmaus dann zumindest an der Stelle los. Da muss man gucken, ob sie irgendwo anders wiederkommen.
Das ist interessant. Kennst du noch so Hausmittelchen aus dem Garten? Ich kenne das von meiner Oma noch, schon sehr lange her. Da wurde immer gesagt, ja, so ein Einmachglas so halb eingraben und Bier da rein und die Schnecken gegen Schnecken dann oder so. Ist allerdings auch recht eklige Angelegenheit, muss ich sagen,
wenn ich die sich dann das so alles sammeln. Ich würde das nicht tun, weil das ist ein Magnet. Mhm. Also die Schnecken lieben das und kommen dann, also die Schnecken in deinem Garten, würdest du damit da reinlocken und dann würden sie ersaufen in Bier. Schöner Tod vielleicht, aber tot sind sie dann. Das Dumme ist, aus dem Nachbargarten, die riechen das auch.
Und die denken sich dann, oh, Kneipe hat geöffnet.
Ja, und du hast erstmal dann sozusagen alle Nachbarn von Schnecken befreit. Aber vielleicht dich selber dann eben nicht. Also das ist eine scheiß Methode.
Ja, ist dann nicht zu empfehlen. Hat man vor, weiß nicht, 100 Jahren vielleicht so gemacht und fand das eine gute Idee. Ich weiß nicht, Jonas, hast du in Sachen Ungezieferbekämpfung, sag ich jetzt mal.
Also auf dem Balkon habe ich eher weniger mit Schädlingen zu tun. Da ist auch mal die ein oder andere Laus, die man da findet, aber da hilft dann auch meist, also da hat mir dann meistens Essig geholfen. Mhm. So an Hausmitteln, was ich dann schon ab und an mal mache, ist, da gibt es so ein Hochbeet auf dem Balkon und da tue ich dann mal Kaffeebrüt rein.
Ah, Kaffeebrüt nehme ich auch oft, ist super. Kartoffelkäfer hassen Kaffeebrüt zum Beispiel.
Okay. Und das hilft tatsächlich, das...
Gut, ich habe jetzt keine Vergleichsmöglichkeiten, aber das wächst eigentlich ganz gut. Oh.
Kommt wahrscheinlich den Pflanzen auch zugute dann, ne?
Ja, würde ich das Kaffee wirkt auf Pflanzen ähnlich wie auf Menschen. Also die kriegen so einen leichten Tritt in den Hintern nach dem Motto, jetzt wachsen.
Ah, mit Koffein geht alles besser.
Ja,
ja, auf jeden Fall spannend. Wir bleiben natürlich an deiner Kleingartengeschichte dran. Gibt ja immer, ich habe es wieder vergessen, erster oder zweiter Samstag im Monat?
Erster Samstag im Monat.
Jeder erste Samstag im Monat. Da gibt es eine neue Folge von Joachims Kleingarten am Paschenberg und seinen Erlebnissen dort. Und natürlich im Podcast erzählst du auch regelmäßig darüber. Also wer sich dafür interessiert, fürs Kleingärtnern oder Gärtnern an sich, da wird es noch mehr geben in Zukunft. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Und wir machen jetzt noch unsere Vorschau aufs Wochenende. So, jetzt habe ich einmal umgeblättert und merke, wir werden nicht gut in der Zeit liegen, weil es ist eine komplette Seite, die ich aufgeschrieben habe. Es ist nämlich einiges los jetzt am Wochenende. Wir haben am Samstag, dem 24. Mai, ab 10.30 Uhr das Jubiläumskönigsschießen bei der Schützenbruderschaft Ebbelich 1970. Die sind am Schießstand der Bürgerschützengilde in Westerholt, Kuhstraße 25, Kuh wie das Tier. Und das Königspaar Ralf der Erste und Birgit die Zweite, die sind dort, die werden auch im Amt bleiben, aber es wird ein Jubiläumsschützenpaar gesucht und die dürfen dann für eine Nacht regieren. Interessante Idee. Das Ganze, wie gesagt, Samstag ab 10.30 Uhr an der Kuhstraße 25 in Westerholt. Dann gibt es in Scherlebeck den Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr. Der Löschzug Scherlebeck, der feiert sein großes Feuerwehrfest am 25. Das ist jetzt am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr an der Richterstraße 23 in Scherlebeck am Gerätehaus. Und da wird der Löschzug nicht nur seine eigenen Fahrzeuge vorstellen. Aus Marl-Lenkerbeck kommt noch das TLF 3000, das ist ein Spezialfahrzeug für Waldbrandbekämpfung, das kann man sich dann auch noch mit angucken. Es gibt für Kinder natürlich jede Menge Sachen, nicht nur Fahrzeuge, sondern es werden auch Übungen zur Show gemacht. Es gibt jede Menge Informationen, man kann kleine Rundfahrten in den Feuerwehrautos machen, also gerade für die Kleinen ist es dann sicherlich gut und für manchen Erwachsenen vielleicht auch. Eine Hüpfburg gibt es auch, es gibt einen Spieleparcours, den die Jugendfeuerwehr betreut, es gibt natürlich Waffeln, Grillwürste und alles mögliche zu trinken, von daher gut versorgt seid ihr da auf jeden Fall. Wie gesagt, Löschzug Scherlebeck, Richterstraße 23 am Sonntag ab 13 Uhr lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir noch ein Konzert. Wir springen jetzt zeitlich mal auf Freitag, den 23. Ganz kurz, das Rockorchester Ruhrgebiet, das tritt auf und zwar am Schloss Westerholt, schön Open Air draußen, so wie die Big Band der Erich-Klausener-Schule vor ein paar Tagen. Die sind auch aufgetreten, waren schöne Bilder, die ich da gesehen habe. Und das Rockorchester Ruhrgebiet ist am Freitag ab 20 Uhr da. Einlass ist ab 19 Uhr und an der Abendkasse gibt es Karten für 33 Euro. Es ist freie Platzwahl, es gibt Steh- und Sitzplätze, muss man früh genug da sein. Wer noch den Vorverkauf schafft, 25 Euro kostet da die Karte, zuzüglich Gebühr. Ja, aber wegen der Kürze der Zeit empfiehlt sich dann nur ein digitaler Pass, denke ich mal. Und dann gibt es noch die Neon-Kinderparty im Jugendzentrum Nord. Das ist an der Beethovenstraße von 14 bis 17 Uhr am Sonntag, dem 25. Da legt DJ Micha auf. Es gibt Schwarzlicht, Knicklichter, eine Fotobox, Neon-Schminke, Zuckerwatte und viele farbenfrohe Überraschungen, wie die Veranstalter versprechen. 5 Euro kostet der Eintritt pro Person. Und ja, wie gesagt, das Ganze am Sonntag ab 14 Uhr an der Beethovenstraße. Ja, ein volles Wochenende und es folgen noch viele weitere und darüber werden wir euch dann natürlich auch informieren. Ja, wenn ihr Kritik noch loswerden wollt, wenn ihr uns was sagen wollt, haredaktion@medienhaus-bauer.de ist die Adresse, ansonsten findet ihr uns auch bei Facebook und bei Instagram und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich danke Jonas. Danke, Jochen. Danke
ebenfalls. Jo, gerne.
Und wir sehen und hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.